jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer allen, würde jetzt einmal sagen, Viren und was ihm sonst noch so im Leben dazwischen kommt, zum Trotz jede Woche mit mir da ist, um die wichtigsten Nachrichten der Welt zu besprechen.
Mit ganz großem Pflichtbewusstsein, selbstverständlich. Aber auch Freude, nur klingen durch halt ein bisschen, als würde ich durch einen Installationsreal aus PVC sprechen. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
Ja, und weil Sie denken, der Thomas, ach, der arme Kerl, der hat eine harte Woche gehabt, da möchte ich Ihnen die Geschichte zweier Polizeibeamten in Klagenfurt erzählen. Die sind am Montag ausgegangen oder halt ihren Dienst haben sie angetreten, haben um 21 Uhr ein Auto aufgehalten, mehr oder weniger Routinekontrolle. Dann ist mir irgendwann mal draufgekommen, naja, die Frau, die da das Auto zwar gelenkt hat, hat das gemacht ohne Lenkerberechtigung, zumindest ohne aufrechte Lenkerberechtigung. Die ist dann ein bisschen aggressiver geworden, da ist man draufgekommen, die hat vermutlich nicht nur, sagen wir jetzt mal so, ein bisschen eine Gemütsregungen, sondern die sind noch verstärkt durch Halluzinogene. Dann hat man sie halt mal zu einem Drogentest gebeten, sie ist aus dem Auto ausgestiegen, hat ihr, sagen wir jetzt mal, untere Körperhälfte entlüftet, hat auf die Straße ihre Notdurft verrichtet, hat diese in die Hand genommen und diese dann nach dem Polizisten geworfen. Also Thomas, du bist nicht der Einzige in der Woche, der eine beschissene Woche gehabt hat bisweilen.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich auch nicht das, die Erwartungshaltung, mit der du als Polizist deine Streife antrittst. Also wenn du in der Affensektion eines Zoos deinen Dienst versiehst als Tierpfleger, dann kehrt das wahrscheinlich zu den täglichen Risken und Unbilden. Aber ich glaube, für Polizisten ist es doch ein bisschen eine unerfreuliche Überraschung, die tendenziell wahrscheinlich sogar die Adventsstimmung beider Beamter getrübt hat.
Ja, und ich merke bei solchen Fällen immer ein wenig auch, wie unpraktisch ich selbst in manchen Punkten des Lebens verankert bin, weil in der Polizeimeldung ist gestanden, die Frau wurde festgenommen und seither frage ich mich, wer von diesen beiden armen Personen hatten der Frau die Handschellen anlegen müssen nach diesem ganzen Vorfall? Sie wissen, worauf ich anspiele.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie gut sie da ja unter Halluzinogenen stehen gezielt hat, aber vielleicht war das eh auch schon wurscht. Also es ist jedenfalls in dem Sinn keine Adventgeschichte, merke ich gerade.
Nein, aber ich könnte mit einer anderen Adventgeschichte der österreichischen Polizei dienen, weil bevor der Thomas hinweggerafft wurde, zumindest beinahe, von ein paar Viren, haben wir uns am Montag in Wien getroffen und wenn man von unserer Redaktion zweimal links umbiegt, da ist man in der Kärntner Straße und da gibt es ja seit einigen Jahren ein Haus, das sich ein ganz berühmtes rotes Maschall umhängt in der Adventzeit. Drinnen gibt es echt teure Mode. Draußen gibt es viele Leute, die so tun, als hätten sie Geld. In Wahrheit wollen sie aber einfach nur Instagram-Postings machen. Und ich bin da leider ein bisschen hängen geblieben am Montag. Ich weiß nicht, ob du den gleichen Heimweg dann vor mir schon genommen hast oder nicht. Aber ich bin da ein bisschen hängen geblieben und habe dort die Polizeibeamten beobachtet, wie die einfach dann immer wieder hingehen. Und jedes Mal, wenn die Fußgängerampel rot ist, sagen, Entschuldige, sie dürfen da nicht stehen bleiben, sie dürfen nicht den Verkehr blockieren, um da irgendwie ein schönes Bild zu machen, gehen Sie bitte weiter. Und dann haben sie auch angefangen, dort abzustrafen. Also auch die haben vermutlich nicht das an diesem Montag machen müssen, wollen, können, wo sie gedacht haben, ja, dafür geht zur Polizei, um einfach nur ein paar Instagrammer vom Zebrastreifen zu schleppen.
Ja, ich glaube, das ist ein Konflikt. Also da kommen zwei der ganz großen Ordnungsmächte der Gegenwart in Konflikt miteinander, nämlich Exekutive und Instagram. Ich glaube, das wird es global an vielen Orten spielen. Ja, aber ich kann vielleicht auch eine unadventliche Geschichte erzählen. Ich war vorige Woche in Berlin, um Radiohead zu sehen, was sehr schön war. Zunächst war ich sehr enttäuscht, weil wir sind notgedrungen mit der Bahn hingefahren, wo alle deutschen Freunde mich gefragt haben, bist du wahnsinnig? Und ich habe gedacht, naja, was gut ist. Also Katastrophen in der Deutschen Bahn sind doch praktisch 30% des gesamten deutschsprachigen Comedy-Outputs und dann ist der Zug einfach gefahren, war halbwegs pünktlich und hat sogar WLAN gehabt. Und also meine Karriere als deutscher Comedian ist damit durchkreuzt worden oder zumindest verlegt. Berlin selber hat mich dann aber sozusagen in meinen Klischee-Erwartungen sehr schön befriedigt. Also am ersten Tag waren wir in der S-Bahn und da hat ein etwa 60-jähriger Herr mit Dreadlocks und schütterem Haar, seltene Kombination, sich erhoben und ein bisschen so orientierungslos um sich selbst gekreist und eine adrette ältere Dame hat ihn gefragt, möchten Sie denn aussteigen? Und er hat gesagt, was soll denn das doch, purer Männerhass? Purer Männerhass hier. Und ist dann, so eine Männerhasserin murmelnd abgegangen, um sich vor ihr vermutlich in Sicherheit zu bringen. Das hat mir gut gefallen. Und am nächsten Tag hat eine türkische Mutter mit ihrem Kinderwagen versucht, die U-Bahn zu verlassen, wurde daran aber von einem kleinen, kompakten Goth-Girl gehindert, die mitten in der Tür gestanden ist und rein wollte. Und die Frau hat dann gesagt, bitte erst aussteigen lassen. Und das Goth-Girl hat darauf erwidert, fick dich, du Fotzel! Und dachte, ups! Und nachdem sie sich irgendwie aneinander vorbeigewurzelt haben, hat dann die Jüngere, die Goff-Dame, noch, die hat die ganze Zeit übrigens mit irgendjemandem telefoniert und hat dann abschließend den Befund angehört, so eine Fickdose. Und damit hatte ich ein neues Wort gelernt und mir gedacht, ja, Berlin, ich höre dir trapsen.
Ja, das ist jetzt nichts, womit ich nach 6 Minuten Podcast gerechnet habe, aber gut, Sie sehen es, manchmal ist es einfach ein unvorbereitetes Leben. Jetzt haben wir drüber nicht.
Oh je, jetzt wird's problematisch.
Blicken wir mal ganz kurz auf unseren österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker. Der ist ja wieder da und seither habe ich den Eindruck, er macht jeden Schmarrn mit, den dieses Internet vorgibt. Seit ein paar Wochen gibt es ja wieder einen Trend, zumindest akustischer Natur, auf TikTok und Instagram. Hat mit der Band Fleetwood Mac zu tun. Wenn Sie jetzt richtig einen Deep Dive machen wollen, ich stelle Ihnen einen Link in die Shownotes. Ich probiere es jetzt ein bisschen auf ein schnelles Level hinzupressen. Da gab es die wunderschöne Sängerin Stevie Nicks und ihren Ex-Freund, aber immer noch Gitarristen, Lindsey Buckingham. Sie hat dann mal ein Lied über ihn geschrieben, dass er einfach ein Dodel ist und ich glaube, die zentrale Line ist, you will never forget the sound of the woman that loved you. Also so ein bisschen ein Revenge-Lied. Ist schon seit einigen Jahren im Internet immer wieder zyklisch präsent. Und jetzt gibt es eben diesen Trend, dass Leute sagen, ja, und damals hat man mir gesagt, das ist viel zu ambitioniert, das wirst du alles nicht schaffen. Und dann haben sie es aber doch geschafft. Und genau so ein Video hat jetzt auch Christian Stocker produzieren lassen. Nach dem Motto, und damals hat man dir gesagt, du wirst es nie geschaffen, ein ordentliches Energiepreispaket zu schnüren. Aber dann, liebe Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es einfach geschafft, irgendwo alles rauszureißen. Und ja, da spaziert er halt durch die Gegend und zeigt seine ganzen Errungenschaften. Zum Beispiel, dass es jetzt im Endeffekt komprimiert darum geht, dass die Elektrizitätsabgabe von derzeit 1,5 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde auf 0,1 Cent für die Haushalte hinabgesetzt wurde, beziehungsweise auf 0,82 Cent für Unternehmen. Das ist schon ein bisschen was, da darf man jetzt nichts wegreden. Das ist tatsächlich eine Maßnahme, um der Teuerung entgegenzutreten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, er hat jetzt tatsächlich die Einnahmen heruntergesetzt des Staates, hat aber nicht die Ausgaben im gleichen Maß heruntergesetzt, sondern hat irgendwo geschaut, wo kriegt er den restlichen Knädel her und ist halt einfach hergegangen, hat bei Verbund, Bundesimmobiliengesellschaft und bei der ÖBAG eine 500 Millionen Euro rausgeräumt, um sozusagen das Ganze gegen zu finanzieren. Als, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt langfristig perspektivisch gedacht, denn die derzeitigen Probleme mit Energiepreisen haben wir auch deswegen, weil Ende 2024 sehr, sehr viele Maßnahmen der Bundesregierung ausgelaufen sind und jetzt hat man halt eine Maßnahme gesetzt, die bis Ende 2026 laufen wird. Ich weiß nicht, welches Reel Christian Stocker dann schon in Vorbereitung hat, aber irgendwie Kurzfristigkeit in der Energiewirtschaftspolitik finde ich nie ganz gescheit, vor allem, und jetzt bin ich dann bald am Ende mit diesem Monolog, man hätte dem Verbund eigentlich auch sein Geld lassen können, damit die Netze für Erneuerbaren und vor allem aber dann auch Speicherkapazitäten ausbauen können.
Ja, aber das wäre nicht so lässig in einem Video zu erklären gewesen, wahrscheinlich.
Ja, das
also
stimmt
du,
dann.
Immer ja, also ich weiß nicht, wenn ich mich recht erinnere, ist er in seinem normalen Arbeitsoutfit erschienen, also Anzug und Krawatte, Glatze. Aber sagen wir rein, von der physischen Erscheinung hätte er durchaus was Santa Claus-haftes auch. Also vielleicht, wenn er das Ganze noch einmal mit einem roten Mantel, einer roten Pelz verbrämten Mütze und einem dicken weißen Bart aufnimmt und sagt, ho, 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 ihr habt ja eure Energieersparnis, dann wäre es vielleicht ein Kommunikationserfolg, ein größerer, als es bisher ist.
Und ich glaube, dieses Konzept können wir jetzt ganz, ganz teuer der ÖVP verkaufen. Falls Sie übrigens den Fleetwood Mac-Song nicht im Ohr haben, ich stelle Ihnen das Reel dazu natürlich in die Shownotes rein. Allerdings nicht das von Christian Stockhardt, sondern das von Norbert Totschnig, weil der hat das Lied auch nochmal genommen und das gesampelt. Also irgendwer in der ÖVP hat da offenbar einfach einen Ohrwurm und will das allen Leuten einreden. Ich fürchte ja auch trotzdem, wenn man so weitermacht, dann wird es auf einen anderen Fleetwood Mac Song rauslaufen, und zwar auf die A-Seite von Silver Springs. Das ist nämlich dann You Can Go Your Own Way, und wenn die echt so weitermachen, kann das Herbert Kickl bald alleine singen. Ist jetzt ein Musikhistorischer, der sickern wird, der wird dauern.
Ja, das wird, ja. Ich glaube, nicht mehr alle haben das präsent, aber wir arbeiten dran, uns vielleicht mit unseren musikalischen Analogien im nächsten Jahr so ins späte 20. Jahrhundert vorzubereiten.
Ja, könnte man machen. Andererseits Kranzen, Roses. Und da waren schon ein paar gute aus der Vergangenheit mit dabei.
Denk doch einer an die Kinder.
Reden wir über ein zweites Thema, das würde ich sagen, auch ein bisschen so in das Thema Klimakatastrophe reinspielt. Und zwar die österreichische oder grundsätzlich auch die europäische Autoindustrie. Weil irgendwer, fragen Sie mich jetzt nicht ganz genau, wer hat es geschafft, der EU-Kommission einzureden, das mit dem Verbrenner aus, das gehört sich so nicht, das muss ein Aus vom Aus geben, man soll nicht 100% der Emissionen einsparen, sondern trotzdem noch 90%. Und ich nehme jetzt da einen Artikel von meinem Chefredakteur Oliver Bocorni zur Hand, der hat nämlich da recht treffend in einem Kommentar geschrieben. Das unaufhaltbare Ende der 140 Jahre währenden Ära der Verbrennertechnik schmerzte wirtschaftlich wie kulturell. Dennoch entschied sich die zögerliche Branche zur revolutionären Transformation. Die kann man allerdings nur schaffen, wenn Ziele und Rahmenbedingungen klar sind. Die Aufweichung der EU-Vorgaben für die aktuell strauchelnde Automobilbranche, vordergründig gut gemeint und deswegen von Politikern wie Wolfgang Kattmannsdorfer beklatscht, würde sich nachhaltig schädlich auswirken. So müssten die Unternehmen sich weiterhin teure Doppelstrukturen leisten. Milliardenschwere Entwicklungskosten für Batterie- und Antriebstechnik könnten viel später als geplant und hereingeholt werden. Kurzum, er macht sich einfach Gedanken darüber, was ist mit diesen 350.000 Menschen in Österreich, die mehr oder weniger direkt von der Autoindustrie abhängen und sich einfach fragen, Leute, wir hätten vielleicht noch gern einen gewissen Grad an Job und es ist einfach nicht gescheit, was ihr da macht. Also ich habe ja ein bisschen den Eindruck, die Autolobbyisten sind so wie die KI. Da gibst du mal einen Prompt ein, wartest, was passiert. Dazwischen überlegst du schon 5 andere Sachen, merkst, na, eigentlich brauchst du es gar nicht mehr, aber die KI arbeitet weiter. Und genauso sind es die Autolobbyisten. Denen hat man irgendwann mal einen Auftrag gegeben, Verbrenner aus. Seither hat keiner darüber nachgedacht und es hat niemand auf die Stopptaste gedrückt, dass eigentlich weite Teile der Industrie eh schon viel weiter wären, als es die Kommission und manche Regierungschefs jetzt sind.
Ja, das ist zweifellos so, wobei den Auftrag Verbrenner aus hat ja nicht die Politik gegeben, sondern einfach die Wirklichkeit. Große Teile der Politik versuchen einfach diese Wirklichkeit zu ignorieren. Und vielleicht ist in dem Zusammenhang konservativ als politische Richtung nur darin zu verstehen, dass man einfach die Fehler, die man seit 30 Jahren macht, einfach weitermacht, damit es nicht heißt, dass man vor 30 Jahren Fehler gemacht hat. Und wenn dann der Monty Pythonsche 16-Tons-Hammer runterfällt, dann wird man sich sehr überrascht geben und Gründe dafür suchen für das Unerklärliche. Also ja, im Großen und Ganzen hat ja die wie die europäische Autoindustrie vor, was weiß ich, 7, 8, 9 Jahren schon gesagt, okay, klare Rahmenbedingungen und Verbrenner aus. Natürlich gibt es Lobbyisten, die das Gegenteil wollen, aus verschiedenen Gründen. Zum Teil ist es, glaube ich, gerade bei Auto eine Art Psychose. Also ich glaube, Auto hat vor allem in der männlichen Psyche so tiefe Wurzeln geschlagen als Teil der eigenen Identität. Also man sagt ja auch nicht, ich parke dort, sondern ich stehe in der sowieso großen. Also ein Teil von dir bleibt immer zurück, wenn du aus deinem Auto aussteigst. Ich glaube, dass da tatsächlich eine irrational starke emotionale Bindung auch ans ist. Und das hat auch sehr lang die deutsche Autoindustrie davor abgehalten, was Vernünftiges zu machen. Weil ich glaube, das Leitmotiv war, ach was, die Leute werden immer einen Benz wollen. Und allein der Sound, hören Sie mal. Und das war natürlich direkt gegen die Wand, weil die Chinesen haben das etwas pragmatischer angelegt und vor allem geordneter, weil zentral, es wird ja auch totaler Blödsinn, teilweise immer noch subventioniert auf Wunsch von manchen Politikern, wie dem ehemaligen deutschen Vizekanzler. Und das nehmen dann wieder Teile der Industrie, weil wenn es halt Geld gibt, nimmt man es, dass das als Antriebskraftstoff für Autos nie funktionieren wird, sagt die Physik, wissen alle, gemacht wird es trotzdem. Also da ist eine Mischung aus ideologischer Sturheit und absoluter Realitätsverleugnung, die schon die letzten 20, 30 Jahre uns sozusagen europaweit als Industriestandort nicht besonders gut getan hat. Und der Herr Habeck, der gehandelt wird als der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, hat, glaube ich, 2018 gesagt, es ist heuer ist das letzte Jahr, heuer hat er natürlich nicht gesagt, er ist Deutscher, in dem er die Weichen noch irgendwie stellen kann. Sonst geht die deutsche Autoindustrie in die schlimmste Phase ihrer Existenz. Und dann haben sie gesagt, ja, ein Grüner, da steht was von Wirtschaft, sicher. Und ja, wir werden, glaube ich, zu dem Thema noch ein paar Folgen machen in 4, 5, 10, 15 Jahren, weil da, glaube ich, schon sehr viel festverdrahtete Blödheit in der Struktur ist.
Du, eine Frage, die ich jetzt schon vor 4 bis 6 Minuten stellen wollte. Dieser Punkt mit ich parke nicht, sondern ich stehe dort, das ist ja hochphilosophisch. Ist das von dir selber oder hast du das bei Habermas oder so gelesen?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Das gehört zu den Sachen, wo man oft nicht weiß, bin ich mal drüber gestolpert oder ist mir selber eingefallen. Ich könnte es nicht, also man könnte es machen wie im Oxford Dictionary, wer den ältesten Beleg für die Verwendung dieser Phrase findet, hat einmal vorläufig gewonnen.
Ja, also ich weiß jedenfalls, worüber ich in den Weihnachtsferien viel nachdenken werde. Also, ist ein brillanter Satz, na ernsthaft. Da lerne auch ich immer wieder was in diesem Podcast. Toll.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Donald Trump hat die Persönlichkeit eines Alkoholikers. J.D. Vance ist seit 10 Jahren Verschwörungstheoretiker. All das sagt jetzt nicht der Thomas Maurer oder Jürgen Habermas oder sonst irgendein grieselgrämiger, europazentriert blickend Kommentator, sondern nein, das sagt die Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wills, und zwar in einem Interview mit der Vanity Fair. Sie sagt zwar, die Zitate sind ein bisschen komprimiert und nicht ganz in jedem Zusammenhang wiedergegeben worden, indem sie an insgesamt 11 Interviewtagen erfolgt sein, aber sie leugnet sie nicht. Das ist schon einmal, würde ich sagen, eine Basis, weil es zeigt ja, wie man im innersten Circle von Trump und die so nah, die ist nicht einmal mehr Circle, die ist eher so, du bist der bessere Zeichner, wie heißt denn das, der Mittelpunkt eines Kreises? Mittelpunkt,
glaube ich. Der Kreismittelpunkt, ja.
Ja, also dort wollte halt der Spitz vom Zirkel drinnen sein, also die ist der Spitz vom Zirkel. Ja, und das ist aber nicht die einzige Schlagzeile über Donald Trump in dieser Woche, die ein bisschen verblüfft. Denn,
ja, wobei es ein bisschen auch verblüffend ist, dass sie dafür, also dass sie nicht Rache befürchten muss. Also sie dürfte doch so symbiotisch an den Trump angesaugt sein, dass sie nicht, vielleicht haben sie einen gemeinsamen Blutkreislauf und sie wird deswegen nicht entfernt. Oder jedenfalls haben sozusagen die Kreise rund um den Trump dann trotzdem bestätigt, sie ist toll und sie ist wahnsinnig loyal. Und Vielleicht sind sich die Hörer selbst schon so sicher, dass sie sagen, ja, wann einmal wer die Wahrheit sagt, ah, wurscht.
Die Frage ist ja natürlich, ob es jemals diesen Turning Point geben wird, wo man sagen wird, ja, jetzt hat Donald Trump oder sein Umfeld wirklich was gesagt, das den Bogen überspannt. Nachdem es in der Woche augenscheinlich noch nicht ganz der Fall ist, glaube ich ja, es wird ihn eh nie geben. Aber das war ja nicht die einzige Schlagzeile, die Donald Trump in der Woche geliefert hat. Der US-Regisseur Rob Reiner ist ermordet worden von seinem eigenen Sohn im Drogenrausch. Mittlerweile gibt es da auch eine Mordanklage. Das ist mittlerweile alles bekannt. Donald Trump aber natürlich hat nicht so lange warten können, bis ein paar Fakten zumindest am Tisch liegen, sondern hat schon vorsorglich mal getwittert. Und ich habe es dir geschickt auf Nacht und du hast ja einfach nur gesagt, jede Woche fragt man sich, geht es eigentlich noch tiefer? Nimm uns mal mit nach unten.
Ja, und man sollte sich davon hüten, jemals zu sagen, es ist der tiefste Punkt erreicht, weil da unterschätzt man die diesbezügliche Produktivität des Herrn Trump. Also es sind ja beide, das Ehepaar Reiner ist ermordet worden, beide im Bett mit Messerstichen. Und der Trump ist offenbar, weil er sich gepostet hat, bevor bekannt wurde, dass der Sohn festgenommen wurde, davon ausgegangen, dass das einer der Seinen sozusagen, also nicht jetzt engste Umfeld, aber irgendein begeisterter, mager Mensch gewesen ist, was jetzt auch nicht groß überraschend gewesen wäre. Rob Reiner war ein deklarierter Liberaler und kein Fan des Präsidenten. Und deswegen hat er eben geschrieben, dass er Reiner so ein schlechter Mensch im Wesentlichen, der hat so viel Hass verbreitet, weil er an Trump-Derangement-Syndrom leidet, einer erfundenen Krankheit, die aber in, glaube ich, 2 Bundesstaaten bereits republikanische Gouverneure versucht haben, offiziell als psychische Krankheit eintragen zu lassen. Also auch da ist dem Kopfschütteln praktisch keine Grenze gesetzt. Und das heißt, es war von Trump aus, ich glaube, man kann es fast nicht anders verstehen, wäre es eine Präventionsmaßnahme gewesen, falls sich herausstellen sollte, wenig überraschenderweise, dass der Mörder eine rote Kappe mit 4 Buchstaben aufgehabt hat, damit man gleich sagen kann, naja, der war so hasserfüllt, der Reiner, und eben mentally deranged. Das heißt, was man sich praktisch nicht wundern muss, der hat ja praktisch ein bisschen ums Ermordetwerden gebettelt. Und einem frisch ermordeten Ehepaar aufs noch offene Grab zu scheißen, ist etwas, was tatsächlich sogar für Trump ein bisschen überraschend kommt, aber dann auch wieder nicht.
Ja, nein, eigentlich nicht. Hast völlig recht. Damit wir jetzt noch irgendwie persönlich aus dieser Episode rausgehen können, habe ich für all jene Menschen einen Tipp, die in Wien sind und Instagram-Fotos machen wollen und jetzt auch Sorge haben, dass die Polizei, wenn sie da vor der Kärntner Straße stehen, dieses Marshall im Hintergrund hergehen würde und sie abstrafen würde. Sie können es ja auch ein bisschen billiger haben. Dieses Marshall ist ja am Hintereck der Staatsoper. Ganz einfach ans Hintereck des Burgtheaters, nur 950 Meter circa entfernt. Da ist auch ein Gebäude mit so einer roten Banderole herum, seit Jahren. Und ich habe da noch nie einen Menschen gesehen, der dort ein Selfie macht. Kann vielleicht daran liegen, dass auf dieser roten Banderole Sozialdemokratische Partei Österreichs steht oder SPÖ abgekürzt. Aber im Grunde im Internet schaut eh gleich aus. Schöne rote Banderole, leuchtend, Farben, alles. Und wenn Sie das haben, posten Sie uns das bitte.
Ja, ich ziehe meinen Hut. Großartiger Tipp. Wir beenden die Episode in Weihnachtsstimmung mit einem wirklich praktikablen Tipp, der noch dazu das Weihnachtsbudget schont. Vielen Dank. Ich fühle mich durch dich bereichert.
Sehr schön. Und damit wir Sie auch an den Weihnachtsfeiertagen bereichern können, drehen Sie am 26. Ihren Podcast-Player richtig fett auf. Thomas Maurer und ich blicken zurück auf ein Jahr, das sehr, sehr anstrengend war und das so viele Komponenten und Protagonistinnen und Protagonisten gehabt hat, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt noch wen dazu, mit dem wir darüber reden können. Und ich sage Ihnen jetzt einfach nur nicht, wer es ist, weil Sie sollen nicht nur vom Christkind überrascht werden, Sie sollen auch von uns beiden überrascht werden.
Wartens, bis Sie das Glockerl hören.
Oh, Glockerl. Spotify, Top-Überleitung, Thomas, Top-Überleitung.
Tschüss und schleicht euch!